Après-Ski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Après-Ski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard in Wien und auch heute wieder mit dabei der Tobias Ruf von Chiemgau 24 in Rosenheim. Ich grüße dich, Tobias.
Hallo, servus an alle.
Ich bin noch ein bisschen überwältigt von diesem Wochenende in St. Moritz, weil das sind so viele Geschichten geschrieben worden. Natürlich von der Lindsay Vonn. Ich finde aber auch, also wir haben einen fürchterlichen Sturz von der Michelle Giesing gesehen. Eine Magdalena Egger, die auf einmal Zweite wird. Generell die ÖSV-Läuferinnen, die im Flachen einfach schneller sind als alle anderen. Die Emma Eicher ist zurück auf der Siegerstraße. Wir haben einen sehr lustigen Vorläufer, einen lustigen Namen von einem Vorläufer, da kommen wir später dazu. Wir haben eine Alice Robinson, die in einem Super-G gewinnt. Wir haben eine Schiffrin, die es probiert im Super-G. Also irgendwie, es war ein richtig, richtig cooles Wochenende. 3 Tage bestes Wetter, herrlich. Es hat so Spaß gemacht, das Ganze anzuschauen. Es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und wir müssen, ja, fangen wir auch chronologisch an. Wir müssen damit anfangen, mit dem, was am Freitag passiert ist, weil es war ein unfassbar knappes Rennen am Freitag. Und dann kam mit der Startnummer 16 Lindsay Vonn. Und sie hat eine Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt. Was ist denn da los? Das war völlig irre. Dann mit am zweiten Platz und am vierten Platz bestätigt, sie sagt über sich selbst, sie ist in der Form ihres Lebens. Und ja, das hat sie aber noch vor dem ersten Rennen gesagt, hat das da wahnsinnig bestätigt. Und es ist irre. Diese Geschichte, ich habe es mir wirklich nicht vorstellen können. Und jetzt ist sie die beste Abfahrerin der Welt. Sie hat dieses rote Trikot. Es ist völlig irre. Man muss sie vermutlich jetzt in jedem Rennen als absolute Favoritin nennen. Sie gehört da auf jeden Fall dazu. Und warum soll sie nicht in Cortina dann auch mit Edelmetall heimfahren? Es ist völlig irre. Tobias, hilf mir mal ein bisschen, deine Gedanken zu Lindsay Vonn, zu ihrem Wochenende, zu dem, was sie uns da gezeigt hat in St. Moritz.
Also, dass sie ein Rennen gewinnen kann, das haben wir, glaube ich, schon gesehen in der letzten Saison. Also, sie hat es da schon punktuell echt wieder gezeigt, was möglich ist. Dann hat sie natürlich eine sehr gute Vorbereitung gehabt. Dieser Swindal-Move scheint voll aufzugehen, ihn ins Team zu holen. Das ganze Thema Material, die war 6 Jahre weg, ja. Und es ändert sich in 6 Jahren im materiellen Bereich, ist das ein anderer Sport. Mhm. Und dass es da eine gewisse Anlaufzeit gebraucht hat in der letzten Saison, haben wir jetzt gesehen. Der Ehrgeiz ist grenzenlos, also das war nicht nur eine PR-Nummer, wie ich sie am Anfang vermutet hatte. Das hatte ich ja schon mal gesagt, da war ich auch nicht fair und habe das tatsächlich komplett falsch eingeschätzt. Und ja, sie hat es allen gezeigt. Und dass sie ein Rennen gewinnt, habe ich mir schon vorstellen können. Die Dimension macht es halt. Also, dass sie da allen komplett um die Ohren fährt. Das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Geschichte. Also wenn das ein Rennen wird, da gewinnt sie dann 2 Zehntel, sagen wir mal, vor der Konkurrenz, hätte das auch große Schlagzeilen natürlich gemacht. Aber dass das so ein gigantischer Abstand war, das ist die ganz große Geschichte. Und ja, man muss sie jetzt für alles auf der Rechnung haben. Klar, sie hat ja so ein bisschen angedeutet, eventuell wird Cortina im Endeffekt dann das letzte Rennen der Karriere, das direkt danach Schluss ist. Aber wer weiß, wenn sie die Kugel gewinnen kann, ob sie dann nicht noch sagt, ja komm, jetzt habe ich mich hier 2 Jahre gequält und habe es allen gezeigt und ich kann's und eine Garantie für Olympia gibt's ja nicht. Olympia schreibt ja oft seine eigenen Geschichten und wenn's funktioniert oder sollte es nicht funktionieren und sie um die Kugel mitfährt, ist natürlich noch möglich, dass sie das noch so bis zum Ende durchzieht. Aber wie gesagt, wir müssen sie jetzt für alles auf dem Zettel haben. Und ja, das war auch, wie sie gefahren ist, einfach ein Riesenunterschied. Und da sieht man einfach, dass sie zu den Besten aller Zeiten gehört. Du kennst mich gut, ihr habt es die letzten Jahre auch verfolgt und das sage ich jetzt ganz wertfrei, aber ist total ehrlich gemeint, dass sie uns gezeigt hat, was für eine gute Skifahrerin sie war und immer noch ist und was dann natürlich auch möglich ist. Also diese Geschichte ist schon eine Inspiration, auch für sehr, sehr viele Sportler auf der Welt, dass man mit eisernem Willen, mit wahnsinnig Disziplin, mit Ideen, mit Glaube an sich selbst unheimlich viel erreichen kann. Und deswegen ist das eine der größten Geschichten wahrscheinlich, die wir in dieser Sportart, in dieser Dimension dann auch erlebt haben. Und ja, klar, es war natürlich schon ein kleiner Vorteil mit dabei. Die Amerikanerin und die Schweizerin, die hatten die Möglichkeit, vorher in St. Moritz zu trainieren. Gibt natürlich ein gutes Gefühl. Du kennst die Strecke, die Verhältnisse, bist schon dort, kannst dich da im Endeffekt so reinarbeiten. Aber wenn ich in die Ergebnisliste schaue, jetzt in dieser ersten Abfahrt, ist Mallory Blanc 13. und die nächste Amerikanerin, die Weltmeisterin Breezy Johnson 15. Das heißt, nicht nur weil die da trainiert haben, ist es ja keine Garantie, dass die so einen gigantischen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Du musst es dann schon auch auf die Strecke kriegen und das hat sie beeindruckend getan. Und ja, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Also oben, da ist ein Rückstand da, aber da gewinnst du das Rennen halt nicht. So, siehe Miriam Puchner, die ja oben unfassbar gefahren ist.
Die war
Also
6 Zehntel vorn, ja, da
ja,
unten.
und unglaubliche Gleitpassage da oben. Aber dann ging es tatsächlich ins richtige Rennen rein und da war Lindsey Vonn mit Abstand die schnellste und auch was Technik, was Stil angeht, was die Portionierung von Risiko angeht, an diesem Freitag war sie, ja, also eine Welt für sich. Sieht aber auch, okay, dass Abfahrt natürlich immer ein schmaler Grat ist. Und wenn du einen Ticken überdrehst, kann es schnell in eine andere Richtung gehen. Und das war der Grund, warum sie am Samstag dann nicht gewonnen hat. Da war ein bisschen an 2, 3 Stellen war zu viel drin. Und da war sie auch recht. Aber auch da hat man ihre Klasse gesehen. Da wären andere ausgeschieden. Sie hat das Ding im Endeffekt noch drin gehalten, aber hat da im Endeffekt die Zeit auf Emma Eicher verloren, die dann den Unterschied ausgemacht hat, diese 24 Hundertstel. Wahrscheinlich hat sie da auch noch mehr verloren. Aber ja, voll bepackt mit Geschichten. Ich hatte zwischendurch echt so ein bisschen Sehnsucht nach Lara Gut-Behrami und nach Federica Brignone und dann eine Gotcha mit dabei und dann unsere kleine Emma, unser Küken. Ach, Wahnsinn. Also die muss sich da ja vorkommen wie in einem falschen Film, die Emma. Steht da auf dem Podium in der Mitte zusammen mit Lindsey Vonn, mit Sofia Gotcha. Weil als Lindsey Vonn in den Weltcup kam, war Emma Eicher noch nicht geboren. Das sind ja Dimensionen, die, also wer das Drehbuch vorher geschrieben hätte, das hätte man zurückgeschickt, hätte gesagt, bitte eine Spur weniger, das ist zu übertrieben. Ja, oder?
Genau. Ja. Na, also auch wie dieser Sieg zustande gekommen ist, eben riesiger Rückstand hinten schon und dann aber trotzdem über eine Sekunde vorne sein. Dann ist die Magdalena Egger noch eine, die da reinfährt und knapp unter einer Sekunde bleibt. Aber das war, also auch wie es zustande gekommen ist, gell? Es ist nicht irgendwie, weil die Verhältnisse besser worden sind und sie eine höhere Startnummer hat oder so. Nein, nein, nein. Das ist wirklich. Es war irre, es war ja auch mit freiem Auge erkennbar, wie sauber sie da drüber fährt, ja. Es war ein großer Unterschied. Sie hat auch schon angekündigt, Tobias, ja, dass sie, also ja, Olympia ist grundsätzlich mein letztes Rennen. Wenn ich aber eine Chance habe, auf irgendeine Kugel, auf einen Titel, hat sie gesagt, fährt sie auch bis zum Saisonende weiter. Und ja, also mit am ersten und am zweiten Platz nach zwei Rennen, sind ja jetzt schon irgendwie die Chancen bis Ende Februar durchaus intakt. Tendiere schon eher dazu, dass das aktuell so ist, ja. Ja, dieser Svindal-Effekt, also dass sie sich da einen super Coach ins Team holt, auch da waren sich viele nicht sicher, was das bringen kann. Und schon allein deswegen, weil es eben sowas so in der Art wahrscheinlich auch noch nie gegeben hat in dem Sport. Ja, es gibt Ex-Profis, die natürlich in den Trainerjob wechseln. Wir haben ja bei den Deutschen auch den Thomas Dresden jetzt im DSV aktiv als Trainer. Das gibt schon immer wieder, aber dass man so wirklich quasi, ja, im Tennis gibt es diesen Begriff, einen Supercoach hat. Ja gut, im Tennis wirst du auch wirklich als Individualsportler trainiert und gefördert. Aber sowas wäre mir noch nicht erinnerlich, dass das wirklich so eine 1:1 Betreuung ist. Und dass der eben so dabei ist, wir haben es hier, glaube ich, auch schon besprochen, eben, dass der nach Neuseeland mitfliegt zum Trainingscamp. Das war ja dann schon mal ein Anzeichen, dass das ist for real. Das ist nicht irgendwie ein, ja, die sind beide Markenbotschafter bei Head und deswegen tun sie sich da zusammen. Na, also sie sagen es ja auch, es sieht so aus, dass sie wirklich fachlich sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten, na, dann ist es sicher auch so, ja. Wenn es so ausschaut, wenn es danach klingt, dann ist es sicher auch so. Und diese Lindsey Vonn, das ist, die ist mehr als nur ein Vollprofi. Also, das ist irgendwie eine in ihrer Ganzheit als Mensch, optimierte Maschine. Es ist ein Leben am Limit irgendwie. So wirkt es auf mich extrem arg durchgetaktet. Wirklich, wirklich beeindruckend. Ja, jetzt frage ich mich, die Frage muss sie ja gar nicht beantworten, wird sie uns beantworten. Ist es irgendwie noch der Berg im Besonderen, diese Piste in St. Moritz, die ihr da jetzt aus irgendeinem Grund, den ich noch nicht kenne, so gelegen ist, dass sie da jetzt so stark war? Ich bin urgespannt und traue dir natürlich zu, dass sie jetzt schon am kommenden Wochenende in Val d'Isère genauso ganz schnell mitfährt. Ja, sie ist die beste Abfahrerin des Planeten aktuell, hat dieses rote Trikot. Es ist so irre, dass ich diesen Satz sagen kann. Ja. Felix Neureuther, ich habe immer wieder ein bisschen hin und her geswitcht. Felix Neureuther hat gesagt, das war das Beste, was ich in meinem ganzen Leben je gesehen habe, diese Fahrt. Das waren auch, der hat auch ins ganz oberste Regal gegriffen. Und ja, irgendwie, na, es war herrlich, ja. Ja, irgendwie, ich habe noch zu tun mit dieser Geste im Ziel, ja, dass sie da, sie hat ja dann diese Night-Night-Geste gemacht, ja, so Hände gefalten und nebens Ohr gelegt, ja. So, ich glaube, Steph Curry, also von dem kenne ich es, von Steph Curry, vom Basketballer, diese Put him to sleep-Geste, ja, so auf der Art, so, es ist alles gesagt, wir können schlafen gehen. Und es war irgendwie schon auch wieder eine Geste dabei. Und das ist das, ja, ist schon bemerkenswert. 10 Sekunden, nachdem sie über diese Ziellinie fährt, ist es schon auch ein bisschen so ein sehr viel netter ausgedrückter Mittelfinger an alle ihre Kritiker oder, ja, also auch da denkt sie wieder genau an diese Kommentare, die sie, ja, aushalten musste. Sie spricht das ja auch gerne an. Sie wird auch oft darauf angesprochen, muss man auch sagen. Jetzt frage ich dich, Tobias, hast du dich davon auch ein bisschen angesprochen gefühlt von dieser Night-Night-Geste von Lindsey Vonn?
Ja, es ist selbstverständlich. Klar. Aus dem Grund, dass sie mir ja selbst geschrieben hatte. Nach unserer Vorschau auf die letzte Saison, da hatte ich sie ja scharf kritisiert und dann hat sie mich selbst angeschrieben. Und deswegen habe ich mich damit natürlich auch angesprochen gefühlt. So. Aber ich habe mich ja längst entschuldigt bei ihr, darauf hat sie nicht geantwortet, das muss sie auch nicht. Aber ja, und dann wurde sie auch gefragt, und was sagst du denen jetzt? Sagt sie, ja, fühlt sich sehr gut an auf diesem Platz in der Mitte. Schöne Grüße. Und dann hat sie gelacht und gewunken. Und mei, so ist es im Leben. Wer austeilt, ich habe ausgeteilt, muss einstecken können. Das habe ich jetzt hiermit getan. Völlig legitim, völlig in Ordnung. Wenn wir die Geschichte umdrehen würden, hätte ich genauso reagiert und dann hätte sie das auch akzeptieren müssen. Und deswegen, ich lag falsch, habe mich da getäuscht. Sie hat es mir, sie hat es vielen anderen gezeigt und deswegen habe ich mich angesprochen gefühlt, akzeptiere das aber. Und gönne es ihr in dem Moment natürlich auch, weil ich sage, hey, okay, sie erzeugt ja auch eine wahnsinnige Aufmerksamkeit für den Sport. Also das war Thema noch und
Voll.
nöcher überall. Das können dann auch nur solche Persönlichkeiten. Und ja, ich hatte es ja auch im Zusammenhang mit Schiffeln auch schon mal gesagt, dass wir Europäer das oft ein bisschen gerade auf den Wintersport so ein bisschen eine andere Sichtweise haben, weil das bei uns halt immer alles sehr ruhig abläuft und die kommen dann aus ihren Bergdörfern und besuchen das Skiinternat. Dann geht's zur Bundeswehr, zur Polizei nebenbei und die machen dann ganz ruhig und unauffällig ihre Karrieren. Und US-Sport, du hast selbst gerade eine Referenz gezogen, ist halt, kommt halt aus einem anderen Grundton. Und da ist das Show-Element viel präsenter, als es jetzt bei uns im Wintersport in Europa der Fall ist. Und ja, man muss sich die Klickzahlen, Einschaltquoten und so weiter anschauen. Das Grundinteresse, das wird die Sponsoren wieder anziehen. Das wird junge Leute motivieren. Also am Ende des Tages haben alle nur gewonnen. Und nur weil mir da falsch lagen und sie uns das jetzt reindrückt, da stehe ich drüber. Völlig in Ordnung, völlig legitim. Hat sie sich alles verdient. Sie darf austeilen. Ich darf einstecken. Ist in Ordnung. War krasse Werbung für den Skisport. Und also gerade diese Rennen am Freitag und am Samstag bei diesen Bedingungen auf dieser Piste. Boah, super. Wahnsinn.
Eben, ich denke mir auch, das ist doch das Beste, was diesem Sport passieren kann. Dieser Erfolg, diese Geschichte. Also ja, ich bin begeistert. Vor allem für eine US-Amerikanerin, wo in den USA die Rennen nicht mal übertragen werden zum Teil, ja. Also oder nur ganz schwer oder nur irgendwie in Bezahlstreams und so, ja. Also ja, gut, wobei Stream jetzt nicht mehr so was Besonderes ist im Sport, gell, muss eh schon für alles, aber ja. Was mir auch noch beeindruckt hat, ist, wie die Magdalena Egger da ins Ziel gekommen ist als Zweite. Dass da die Lindsey Vonn sofort auch, also sie hat sofort reagiert, gratuliert, quasi ja, applaudiert und irgendwie so auch ein Wow-Gesicht gehabt, wie sie das Ergebnis gesehen hat, zeigt mir ja auch, sie hat ja voll eine Ahnung, wer das ist. Ja? Also sie könnte ja auch, es gibt ja Legenden aus anderen Sportarten, wo das sicher der Fall ist. Wo man dann irgendwie sagt, ja, wer ist das? Kenne ich nicht. Magdalena Egger, noch nie gehört. Was natürlich ja, respektlos ist, aber sie muss es ja nicht machen. Nein, im Gegenteil, sie geht hin und umarmt die Magdalena Egger und gratuliert ihr und sagt, good job. Und die meint das auch. Also ich kaufe das ab. Das muss sie nicht machen. Eine Lindsey Vonn muss das nicht machen und ihr dazu gratulieren, aber sie macht es halt. Finde ich schon sehr cool. Ich möchte noch einen Spruch, den ich mit aufgegabelt habe, hier erwähnen. Der Kommentator bei Eurosport, ich glaube, Nadvornik heißt er, glaube ich, oder? Kennst du den? Ja.
Wolfgang Natwornik.
Ja, genau. Der. Ich glaube, das war dann am Samstag. Da sieht man die Lindsey Vonn aufwärmen im Startbereich und es quietscht so, ja, es macht so ein Quietschgeräusch. Und der sagt, das, was Sie da hören, sind nicht die Knie von der Lindsey Vonn, sondern die Schuhe. Und ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, es ist so eine Art von Spruch, den auch eine Lindsey Vonn recht lustig finden wird. Ich traue es ihr schon zu. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man das nochmal hier erwähnen auch. Die fährt mit einer Teilprothese im Knie. Ja, völlig irre. Und der schönste Satz zu dem ganzen Thema, also dann würde ich das auch vielleicht abschließen. Finde ich, ist von der Nina Ortlieb gekommen. Sie hat nämlich dann gesagt, dass sie schon letztes Jahr mal zur Linse gegangen ist, wie sie da zurückgekommen ist und gesagt hat, hey, danke, dass du wieder da bist, danke, dass du wieder Rennen fährst, weil jetzt kann ich selber auch bis 40 fahren oder bis noch älter und ich muss mich nicht rechtfertigen, ja, weil man kann jetzt immer Man kann jetzt immer auf die Linse zeigen, man kann immer jetzt verweisen auf die Linse One. Und das ist irgendwie, ich glaube, das fasst das Ganze sehr, sehr perfekt zusammen, was sie für, ja, was sie für den Sport eigentlich macht
Ja, das
insgesamt.
meint, das meinte ich ja auch mit
Ja.
Inspiration. Und jetzt eine Nina Ortlieb, die ja gefühlt mehr Operationen als Weltcup-Starts auf dem Buckel hat. Und hier auch echt klasse zurückkommt. Also
Eben.
Riesenrespekt
Das ist
auch,
ja
ja.
dann auch wieder eine
Geht
Geschichte, die voll untergeht. Aber ja, genau.
total unter. Und ist aber eine sensationelle Leistung. Also die Platzierungen, die wir da von ihr gesehen haben, Riesenrespekt. Das ist, ja, muss man erstmal so machen. Und ja, der schlechteste Rang ist der 13., 10. Platz, 8. Platz. Sie sagt selber, Olympia ist das ganz große Ziel. Der Papa hat das schon gewonnen und
Ja.
von klein auf hat sie bei den Kolleginnen Marie-Therese Sporer und bei der Mona Marco, die den Podcast Ski Q machen. Hört da gerne mal rein, da war sie zu Gast und hat das auch so ein bisschen erzählt. Ja, war sehr interessante Einblicke. Eine Athletin, die ich persönlich aus deutscher Sicht jetzt auch nie so wirklich groß auf dem Schirm hatte, aber das fand ich schon bemerkenswert. Und genau für sowas ist eine Inspiration Lindsey Vonn dann im Endeffekt auch da. Und ja, die Leute probieren zu tun und machen. Und ja, dann sieht man was mit Geduld, mit Arbeit, mit Leidenschaft, mit Know-how, mit externer Hilfe. Im Endeffekt, wenn das Gesamtpaket stimmt, was da alles möglich ist.
Ja, irgendwie, jetzt sind wir bei den Österreicherinnen und ich bin gespannt auf die Magdalena Egger. Das war, das musst du so vorstellen, Tobias, in Österreich in der Szene schon immer so, die hat halt einen Stempel gehabt, weil sie wirklich mehrfache Juniorenweltmeisterin auch war, dadurch dann auch Startplätze gekriegt hat und so weiter. Das war immer so ein Talent, ewiges Talent, die ist im Weltcup. Also sie war noch nie einstellig, ich glaube, ich habe das nachgeschaut, sie war noch nie einstellig von den Ergebnissen her, ja. Und dann irgendwann, wie soll ich das beschreiben? Irgendwann wird das halt auch ermüdend, wenn das immer im Fernsehen erwähnt wird. Ah, jetzt kommt die Magdalena Egger, die Junge, die übrigens schon in den jungen Altersklassen extrem viel gewonnen hat. Und ach so, sie wird heute 25. Und wenn du das quasi recht lang hörst, dann denkst du auch irgendwie irgendwann mal, okay, ja, jetzt wird das noch mal was oder so? Vielleicht hat sie sich das ja auch selber gedacht. Und jetzt ist es aufgegangen an diesem Wochenende. Kann schon so ein bisschen eine Initialzündung sein. Finde ich cool. Eine coole Geschichte auch irgendwie. Und was weniger cool war, ist, dass ihr der Airbag aufgegangen ist dann ich glaube am Sonntag war es bei der Fahrt. Während der Fahrt, wir haben das ja im vergangenen Winter schon gesehen beim Marco Odermatt, gell, das war dort in Bormio muss das gewesen sein. Ja. Also überrascht mich, dass das wieder passiert. Sie hat dann auch sie hat das eh recht detailliert erzählt, ja. Sie hat es beim Sprung ein bisschen verdreht und es ist logisch, dass der aufgeht, weil es mich quasi auch ein bisschen nach hinten, also da war Rotation dabei in der Bewegung und so ein bisschen nach hinten plötzlich gedrückt. Und für sie hat das so klungen, okay, ja, das macht schon Sinn, dass der da aufgeht. Und sie hat dann auch noch erzählt, ja, am Anfang war ich mir nicht sicher, was passiert war, weil sie hat nur so einen Duscher gehört, als ob da irgendwie was auf die Piste geflogen ist oder so, aber dann hat sie das gerochen. Sie hat nämlich gesagt, diese Kartusche, wenn die auslöst, im Airbag, dann riecht man die. Und deswegen war ja dann klar, dass der jetzt
Spannend.
offen ist und dass das war. Ja? Fand ich ganz interessantes Detail eigentlich, ja. Genau.
Absolut, absolut.
Ja, und sonst im ÖSV-Team, ja. Wir haben das Comeback von der Nina Ortlieb. Auch die Ricarda Haser hat sich da versucht in St. Moritz. Bei einem Comeback, da dauert es noch ein bisschen länger. Aber ja, ich würde dich jetzt noch fragen zur Emma Eicher. Was war das für ein Wochenende? Sie hat da den einen Sieg, sie hat da einen Ausfall.
Wahnsinn.
Ist das Emma Eicher in a nutshell?
Ey, ja, also Wahnsinn, was die für ein Skigefühl hat, ha? Unglaublich. Das sieht alles so geschmeidig und so spielerisch. Und ich habe meine Nachbarin getroffen nach dem Sieg und mir ratschen immer über Ski Alpin.
Aha.
Und wir haben beide gesagt, und bei der Emma, Da haben wir überhaupt keine Angst, wenn die startet, dass da ein böser Sturz passiert und die sich schwer verletzt und sowas. Und heute habe ich sie wieder getroffen und Vormittag haben wir schon gesagt, wir sagen solche Sachen jetzt nicht mehr. Das war dann an einer total unscheinbaren Stelle und hat es ausgehebelt. Kurzer Schreckmoment, weil sie auch liegen geblieben ist. Aber sie hat gesagt, der Airbag ging auf und dann hat sie Probleme beim Atmen und deswegen war die komfortabelste Position, in diesem Moment sitzen zu bleiben. Und nicht direkt aufzustehen, weil das dann mit der Atmung irgendwie zusammenhängt. Also deswegen, boah, war eine totale Schrecksekunde, aber was sie da am Freitag und natürlich vor allen Dingen am Samstag hingelegt hat, mit in ihrem Alter, die ist vor kurzem 22 geworden, gigantisch. Und die ist in dieser Saison im Slalom aufs Podium gefahren und ist 12. im Riesenslalom geworden. Die hat schon Super-G gewonnen, die gewinnt jetzt hier die Abfahrt in St. Moritz, schlägt Lindsey Vonn, schlägt Sofia Gottscher, ne Conny Hütter sucht noch ein bisschen nach einer Form, die Weltmeisterin distanziert. Also, das sind ja die ganz großen Namen und Player. Also, die Emma hat ein wahnsinniges Skigefühl und diese lockere, entspannte, ruhige Art, die will Skifahren, die habe ich ja schon tausendmal erzählt. Ja, mit der wird man noch wahnsinnig viel Spaß haben. Also, was da für ein Potenzial drinnen steckt, wer fährt denn noch alles heutzutage? Gibt es ja eigentlich niemanden mehr. Und das ist echt ein Statement. Und die ist da jetzt so selbstverständlich halt auch drinnen, gell? Dass die neben denen steht und die gratulieren alle und schwärmen alle und sagen, ach, mei, die immer coole Socke und so. Da hat der Deutsche Skiverband ein Juwel sondergleichen. Also das, wenn du jetzt auch nach Österreich schaust, auch bei den Damen in der Schweiz, du hast gesagt, Michelle Gysin ist jetzt auch draußen. Michelle Gysin hätte nimmer die ganz großen Dinge gewonnen, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber das ist natürlich wahnsinnig, wahnsinnig bitter. Und ja, super Emma. Richtig geil. Macht total Spaß, ihr zuzuschauen beim Skifahren. Und sie auch so zu erleben, wie sie erwachsen wird. In diesem, wir beobachten sie ja. Ich habe die zum allerersten, als die zum allerersten Mal im Deutschen Skiverband war, habe ich die vom ersten Moment an im Endeffekt mit sehen und dann begleiten dürfen. Und das ist ein Privileg, dass du so eine Karriere im Endeffekt mit von Anfang an mit begleiten darfst. Das ist richtig cool, weil die anderen, die da jetzt alle im Weltcup sind und sehr erfolgreich sind, als wir Journalisten wurden, waren da viele schon am Start. So. Und deswegen, na, cool zu sehen, macht Spaß und Teamdynamik super. Also auch eine Kira Weidle-Winkelmann, die hat einen echten Step gemacht im Vergleich zum Vorjahr. Und da waren wieder klassische Kira-Fehler drin. Aber im unteren Teil war sie bockstark. In allen 3 Tagen ist sie da extrem gut gefahren. Und es
Und
führt
ich
dazu.
glaube, sie ist dreimal in Führung gegangen, wie sie im Ziel war. Und das finde ich ja das Wichtigste irgendwie, dass man diesen Glücksmoment hat und
Ja,
erlebt. Das ist ja cool.
Wobei sie die Startnummer 1, da hat sie keinen Bock drauf. Das hat sie schon gesagt, dass sie, na,
Ja.
das taugt ihr überhaupt nicht. Den hatte sie nämlich in der
Stimmt.
Abfahrt am
Samstag,
Samstag.
ja.
Ja, und hat sie gesagt, was wünschen Sie sich für morgen? Hat sie gesagt, ein gutes Rennen und nicht die Startnummer 1.
Ja.
Das mag im Slalom cool sein, aber na, ich glaube, in so einer Abfahrt, deswegen kommen die Besten ja dann in der Regel auch mit Startnummer 8, 9 und so weiter. Aber hey, alles easy. Also Kira war ja immer so ein bisschen auf Findungsphase in Formsuche und dass es jetzt gleich in der Abfahrt vor allen Dingen wieder geht, das war das große Problem im letzten Jahr, ist cool und hey, die deutsche Mannschaft hat Liqui Moly gesoffen an diesem Wochenende bis zum Umfallen, ja. Kira Weidle-Winkelmann, Fabian Graz, Alex Schmid, Jonas Stockinger, alle die Olympianormen schon eingetütet. Die drei Jungs sind im Riesenslalom, über den wir heute tatsächlich wenig reden werden, bis gar nicht, haben da die Dinge auch eingetütet. Also geile Teamdynamik auch und die bisschen ältere Kira Weidle-Winkelmann, Emma Eicher, die posten Fotos voneinander im Training und haben Spaß und auch das ist ja nicht selbstverständlich, aber es zeigt auch, was Emma Eicher für eine total umgängliche Person ist und die allen gut tut. Dem Nationalen natürlich extrem, aber auch dem Internationalen. Also voll angekommen, gibt einen echt guten Touch dazu. Ja, das mit dem Sprung am Sonntag, ich finde dieses Gesamtwochenende, das hat so ein bisschen getrübt. Das Super-G hat mir gar nicht mehr so viel gegeben wie die zwei Abfahrten, aber letztendlich geiler Speed-Auftakt bei den Frauen. Das ist Skifahren, so sollen die Sachen sein. Wirklich gut. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum Felix der Woche. Du hast angekündigt, der beste Name, den es je gab, wahrscheinlich im Ski-Weltcup. Und zwar der Vorläufer, nachdem man dann auch entschieden hat, den Sprung nochmal abzutragen am Sonntag. Also dieser Name, Lukas, da ist mein Herz aufgegangen. Gell? Du weißt es
Er
eh.
heißt Nevio
Also gibt es einen
Sturzenegger.
geileren Namen für einen Skifahrer? Mir fällt keiner ein. Mir
Wir
fällt
wünschen
keiner
ihm
ein.
na, auf jeden Fall genau das Gegenteil von seinem Namen.
Dass der
Ja.
Name nicht Programm wird. Also
Genau,
zumindest der
genau, genau.
erste Teil des
Ja.
Nachnamens. Der zweite darf durchaus Programm
Ja.
werden. Also wir
Ja.
denken alle an Arnie Schwarzenegger und das ist der Nevio Sturzenegger. Und deswegen, hey, dieser Felix geht raus, weil das ist der geilste Name im Skizirkus. Wollen wir ganz kurz über
Ich,
Val d'Isère
äh,
quatschen?
naja, ganz kurz noch zu St. Moritz, bevor wir vielleicht eine kurze Pause machen. Ja, weil wir beim Felix der Woche waren, ich will noch kurz erwähnen, da die Asia Zenere, die nach diesem letzten Sprung tatsächlich von der Linie ein bisschen abgekommen ist und dann durch das Tor durchgefahren ist. Sie hat sich so gebückt und ist bei High Speed ja, im OF haben sie schon spekuliert, da ist sicher 100 km/h drauf und wenn du da einfädelst, puh, dann geht das nicht so gut aus. Sie hat's echt geschafft, da durchzufahren durch das Tor. Also da ist der Felix der Woche, glaube ich, ein sehr passender Ausdruck. Und ich wollte noch kurz, ja, zum Sonntag sagen, dass die Alice Robinson jetzt zum ersten Mal auch ein Super-G gewonnen hat. Und ich fand das insofern bemerkenswert, weil sie im Interview danach auch erzählt hat davon, dass sie sich gewissermaßen fehl am Platz gefühlt hat. Sie hat irgendwie sich gefühlt, da gehöre ich nicht dazu, da zähle ich nicht dazu beim Super-G. Beim Riesenslalom ist das was anderes, aber beim Super-G, das fühlt sich nicht so an. Und jetzt hat sie es einmal gezeigt. Das ist ja, das war auch eine coole Geschichte von dem Wochenende, wie so viele. Und eine letzte Bemerkung zu dem Wochenende war, dass die Michaela Schifrin da gestartet ist und wir haben da eine Rüge bekommen von einem Hörer, vom René, der hat uns geschrieben, dass ihr das immer so abgestempelt habt, dass die Schifrin ja gar nicht Speed fährt und sie fährt sehr wohl Speed. Ja, das hat er uns dann geschrieben, wie es auch klar war, dass sie beim Super-G an den Start geht. Ja. Genau so ist es. Ich war vor der Saison dabei bei dem Atomic Media Day, wo sie dann auch davon geredet hat, dass sie es durchaus mal andenkt, vielleicht Speedrennen zu fahren. Aber das war jetzt dann auch schon, puh, ja, 2,5 Monate her. Und da kann sich im Ski-Weltcup auch einiges ändern. Und ich empfehle jetzt noch allen hier, falls ihr auf Social Media seid, auf Instagram zu gehen und schaut auf den Account von der Michaela Schifrin, weil sie hat da zum ersten Mal, glaube ich, ich habe das sonst noch nie gesehen, sie kommentiert ihr eigenes Rennen, das Rennen von St. Moritz. Sie kommentiert das und erzählt da und sagt, glaube ich, circa 97 Mal, wie nervös sie war vor diesem Rennen. Also da war schon sehr viel Druck auch dabei und sie kommentiert da ihren Run. Es ist großartig, finde ich. Also ja, in der Art habe ich das noch nie gesehen. Und sie hat auch erzählt, das war ihr erster 30-Meter-Sprung seit 2 Jahren. Die hat das davor noch nie gemacht. Und ja, jetzt im Rennen. Also deswegen erklärt sie da ganz genau, warum dieses Rennen ein ziemlicher Erfolg war für sie persönlich, auch wenn sie da ausgeschieden ist. Das wollte ich noch kurz dazu sagen. Ja, ein herrliches Wochenende in St. Moritz. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kurze Pause und dann widmen wir uns auch noch kurz den 2 Rennen in Val d'Isère. In Val d'Isère waren die Männer im Einsatz. Wir haben ein Technikwochenende gesehen und ja, Tobias, wir haben jetzt im Vorfeld auch schon ein bisschen geredet. Irgendwie war's komisch. Irgendwie wurde doch wieder viel viel über den Schnee diskutiert, über die Piste diskutiert, und es ist etwas, das mir an diesem Sport dann doch gewissermaßen frustriert. Aber gleichzeitig ist es einfach ein extrem filigraner Sport. Das ist, ja, das ist undankbar. Der Aufwand, dass du so eine Weltcup-Piste herbringst, ist ja so saugroß, gell? Also da arbeitest du ja mindestens mehrere Tage und etliche Leute sind da involviert. Es ist schon, der Aufwand ist so groß, es ist gewissermaßen dann auch wieder ein elitärer Sport, weil ein elitärer Sport, in dem gar nicht so viel, keine Ahnung, gar nicht so viel Geld drinsteckt wie zum Beispiel im Tennis, wo ich es mir einreden lasse, dass sie da irgendwo in einem Stadtteil in London 18 Rasenplätze für 2 Wochen im Jahr züchten und den Rasen streicheln, damit da alles passt. Ja, irgendwie ist der Aufwand fast, ja, fast vergleichbar, finde ich. Von der, weiß nicht, von der Manpower her und so, aber ja, es ist halt auch nicht so eine riesige Weltsportart wie das Tennis. Naja, sei es wie es sei, wir haben dann ja ein bisschen ja, interessante Rennverläufe gehabt und wir haben einen Dreifachsieg gesehen am Samstag im Riesenslalom. Und es ist die Wiederauferstehung des Loic Méa. Jedenfalls hat er das Rennen gewonnen vor Luca Erni, interessanterweise. Und auf Platz 3 ist der Marco Odermatt gelandet. Und am Sonntag, auch da war der Loic Méa richtig gut drauf. Auf Platz 2 gewonnen hat der Timon Haugan und auf Platz 3 dein Liebling, der Christoffersen Henrik. Ja, was sagen wir zum Loic? Also hat er jetzt, ist das schon der Turnaround? Ja, hast du irgendwas zufällig mitgekriegt aus der Schweiz oder ja, was sind deine Gedanken zu ihm?
Skisport, du verrückter Hund. Also, wir haben ihn ja auch vor einer Woche hier, wir waren ja alle ratlos. Er selber war ratlos und es hat ja gar nichts geklappt. Und dann kommt er so zurück. Also, ich weiß es nicht. Ich kann's nicht erklären, aber sich da so rauszuziehen, boah, das ist Champion-like, gell? Weil das hätte auch eine Saison dann in eine Saison abdriften können, die zur kompletten Katastrophe wird, wo dann auch, wenn jetzt genau Leute wie Luca Erni plötzlich im Riesenslalom auf Platz 2 fahren, ja, das ist ja, es war sein zweiter Podestplatz, der letzte war 2017 im Slalom, der war eigentlich ein Slalomfahrer, gell? Da war er immer stärker. Und dann wird es auch irgendwann innerhalb der Mannschaft natürlich im Hinblick auf Olympia knapp. 4 Startplätze. Mehr ist es nicht. So. Und dann kann dich so ein Druck irgendwann auch so blocken und so hemmen. Wir kommen nachher noch auf Manuel Feller, da habe ich jemanden schon auf der Liste, dass das eine Dynamik annimmt, die ganz, ganz schwierig wird. Und sich da so rauszuziehen, der kann das ja nicht verlernt haben, das Skifahren. Es geht ja nicht. Nicht in der Zeit und nicht, dass irgendwas Gravierendes passiert wäre. Ja, wo man dann sagt, okay, der hatte so eine schwere Verletzung, der braucht jetzt einfach, bis er wieder der alte Loic Méa ist. Nee, er hat sich da selber rausgezogen und das in echt beeindruckender Manier. Und es freut mich wahnsinnig für ihn. Und man sieht, was er kann. Und das ist ja den wir eigentlich auf dem Zettel hatten. Und ja, da scheint es im Kopf stabil zu sein, sonst kriegst du das so nicht hin. Müssen wir jetzt ja abwarten. Das kann schon wieder anders ausschauen. Gell? Bald, aber extrem wichtig für ihn jetzt vor Weihnachten da auch diese Resultate und sich und allen zu zeigen, hey, wer mich abschreibt, der schießt zu früh, weil ich habe was im Köcher und er kann Großereignisse, das wissen wir. Und deswegen, he's back und den haben wir wieder voll auf dem Zettel jetzt.
Ich frage mich gerade, ob es irgendwie auch die Verhältnisse sind, die ihm liegen, so ein bisschen das, ja, ich will jetzt nicht sagen das Weichere, aber irgendwie schon, weil wenn der Albert Popov in die Kamera schreit, das ist ja Touristenpiste, die
Ja.
Touristen würden sich da leicht tun, aber irgendwie auch Marco Schwarz, glaube ich, hat da sowas gesagt, von wegen, wir sind es jetzt jahrelang gewohnt, dass wir auf vereisten Pisten fahren und dann da wieder nicht hier. Ja, gut, und jetzt schauen wir an, der Loic Méa hat 5 seiner 8 Weltcupsiege jetzt im März gewonnen. Ja, muss nicht heißen, dass es, ich habe es jetzt nicht auswendig im Kopf, dass alle Märzrennen immer im Sult sind, ja, aber trotzdem, vielleicht ist es da Ein kleines Muster, und das ist auch der erste Weltcupsieg, den er vor einem Jahreswechsel holt. Ja, also der ist ja eh ein bisschen dafür bekannt, auch dass er hinten raus auch noch mehr auftritt. Aber gut, ich erinnere mich da ja auch an Schladming, ja, wo er gewonnen hat. Naja, gut, sei es wie es sei. Werden wir beobachten, aber ja, lustig. Und wie du es eigentlich richtig gesagt hast, ja, es kann so schnell gehen und schon schaut es wieder besser aus. Ja, weiß nicht, bei den Österreichern, vor allem vor dem Slalom, jetzt muss ich das kurz erzählen, dass dann, da habe ich gehört, sowohl der Manuel Feller als auch der Fabio Gstrein haben dann irgendwie gesagt, ja, endlich ist da mal gescheit ein Slalom gesteckt und nicht so, ich krieg's nicht mehr hin, das Zitat. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen und ihnen was in den Mund legen. Aber irgendwie so nicht so kinderrennenmäßig und nicht so in einem Korridor einfach in einem Schlauch runterfahren, sondern da ist was passiert. Und dann haben wir leider schon in dem Moment gedacht, ja, puh, wenn du dann das sagst, dann solltest du aber jetzt auch heute abliefern. Und abliefern, naja, not that much, muss ich sagen. Ja. Marco Schwarz ist dann Achter geworden als bester Österreicher im Slalom, aber der ist auch da, ja, wenn ich jetzt sage, ein bisschen zufällig hinkommen, weil da eben auch nach vorne gespült worden ist, weil dem zweiten Durchgang so viele zurückgefallen sind. Manuel Feller ist ausgeschieden, Fabio Gstrein ist zurückgefallen auf Platz 15 nach einem guten ersten Lauf, ja. Das hat dann ein bisschen wehgetan. Ja, das ist irgendwie. Stefan Brennsteiner ist, ja, gefällt mal als Fünfter jetzt auch wieder im Riesenslalom. Hey, der gehört da dazu, der gehört zur Weltspitze dazu, hat zur Halbzeit geführt, ja, hat die nicht verwandeln können, hat dann doch einige Fehler drin gehabt, ist vielleicht dann doch mit dieser, ja,
Das
mit
war
diesem
wild.
Bild,
Das war
ja.
wild. Ich habe dir auch gleich geschrieben, was ist denn das für eine Fahrt? Ja, bist verrückt. Also.
Und für das ist es ja eh wieder cool, gell? Dann
Ja,
ist
super
weniger als eine
Resultat.
halbe
Hey,
Sekunde, ja.
voll,
Naja.
voll. Da fehlen, was sind es? 15 Hundertstel auf Odermatt. Also,
Genau, ja.
das zeigt, dass er voll da ist und dass er in der Form seines Lebens ist und diesen Flow einfach so lang mitnehmen, wie es geht. Gell?
Ja, genau. Genau,
Ja,
genau.
aber der.
Hast,
Das
ja.
habe ich ja gern, gell? Und die Touristenpiste und der Kurs ist zu leicht gesteckt und hier und da. Ja, also wie du sagst, große Klappe, aber dann muss schon auch was kommen. Also, na, das lasse ich nicht gelten, weil das sind so viele verschiedene Weltcup-Stationen. Was wollen sie denn? Dann sollen sie in die Skihalle gehen und sich immer bei exakten Bedingungen immer den Kurs identisch stecken und dann können wir den Sport aber auch einstampfen. Also die besten Skifahrer, die können es überall und bei allen Bedingungen. So.
Na.
Und dann muss das halt einkalkuliert werden. Und nee, Manuel Feller, du hast es angesprochen. Ich habe es angesprochen. Es gibt vier Startplätze für Olympia. Der Bua muss aufpassen. Der muss echt aufpassen. Wie ist denn dein Gefühl?
Jetzt, ja, ich will das jetzt noch schnell auch sehen, wie es eigentlich in der Wertung so ausschaut. Bist du
Klar,
nämlich der
ja,
beste, ja, nein, nein, der beste Österreicher auf Platz 15, gell? Ich meine, ja, ist eine kurze Saison und so, ja.
wenn ich mich selber reden höre, im Januar,
Genau.
da wird die Musik gemacht im Slalom. Ist schon richtig. Nichtsdestotrotz, der Druck wird ja nicht kleiner. Weil wenn du
Voll.
jetzt schon im Endeffekt deine Ergebnisse setzt und deine Normen letztlich reinpackst und da dann sagst, hey, pff, es wird ja in Österreich, ist ja Trainerentscheid alles, gell?
Ja, genau, so eine klassische Norm haben wir nicht, genau, weil da zum Beispiel dann, ich denke jetzt an die Riesenslaloms, ob es da in den vergangenen paar Jahren nicht auch Athleten geben hat, ohne einem Top-8-Ergebnis dann bei einem Großanlass, ja,
Ja.
genau.
Bei uns ist es ja der Deutsche Olympische Sportbund, der diese Norm vorgibt. Also es ist nicht mal der Deutsche Skiverband. Bei Weltmeisterschaften ist es der Deutsche Skiverband. Hier ist es der Deutsche Olympische Sportbund, der am Ende auch die Sportler nominiert. Also es ist auch schon vorgekommen, das weiß ich aus anderen Sportarten, dass man eigentlich vom Deutschen Skiverband jemand anderen hingeschickt hätte, der zu dem Zeitpunkt besser in Form war, der im Januar voll am Peak war. Es aber einen anderen Sportler geht, die Details darf ich nicht nennen, das war ein vertrauliches Gespräch, das ich heute erst geführt habe. Aber es einen Sportler gab, der die Norm im November geknackt hatte völlig außer Form war im
Aha.
Januar. Es einen Sportler gab, der noch verletzt war, langsam reinkam, im Januar performt hat, aber nur die halbe Norm erfüllt hat, kurz vor Meldeschluss. Aber die Tendenzen ganz klar waren, da ist jemand voll am aufsteigenden Ast. Und da hat der Deutsche Olympische Sportbund gesagt, nein, es gibt die Liquimoli-Norm und Liquimoli steht wie eine Eins. Und dann wurde Sportler XY, der im November geknackt hatte, wurde mitgenommen.
Ja.
Und deswegen ist es in Deutschland ein bisschen anders strukturiert. Und deswegen müssen sich die Fellers und Co. jetzt auch noch nicht zu große Sorgen machen. Nichtsdestotrotz sollte man es im Auge behalten. Wenn ich ihn sehe, ich habe kein gutes Gefühl. Das kann man jetzt ja hier äußern, aber vor einer Woche hatte ich mir ja abgeschrieben. Vor einem Jahr habe ich über Lindsey Vonn gelacht. Also ihr seht, wie nachhaltig das auch ist und sein kann.
Und wie
Aber
treffsicher, ja.
ja, gut, aber mei, das gehört halt auch dazu und ihr hört ja trotzdem zu. Deswegen, wenn es irgendwann zu viel wird, dann schaltet ab, dann schalten wir ab. Aber nee, das Gefühl schwingt ja immer mit und das ist aktuell jetzt bei so einem großen Namen kein gutes. Den Vorteil, den Manuel Feller hat, die interne Konkurrenz, die macht es ihm jetzt aber auch nicht zu schwer.
Ja, genau. Ja, es drängen sich nicht so arg viele auf. Ja, war auch schon mal anders. Aber ja, gut. Ja, wenn man sich das anschaut, gell, da will zum Beispiel ein Johannes Strolz, zweifacher Olympiasieger, auch noch in das Team rein und so weiter. Ja, da gibt es einige, die da gerade drum kämpfen auch. Ja, vor allem
Ja, und
im
er ist ja die
Slalom.
eigene Geschichte für sich, ja, der 2022 aus dem gar nichts kam.
Genau.
Und am
Ja,
Ende zwei Goldmedaillen zu Hause hat.
vielleicht kennen wir denjenigen noch gar nicht, haben ihn noch gar nicht am Zettel, der im Jänner alles zerreißt und plötzlich geht der Stern auf. Ja.
So ist es. So ist
Genau,
es.
ja. Ich sag noch ganz kurz zum DSV. Ich sehe in der Ergebnisliste vom Sonntag keine einzige
Deswegen
schwarz-rot-goldene Fahne.
reden wir kurz über den
Ja.
Samstag. Dieses
Ja.
Riesenslalom-Team ist schon cool. Also Plätze 12 und 13, weil Stockinger und Schmid zeitgleich waren. Für die ganz großen Töpfe reicht es aktuell nicht, aber sie sind dabei. Und Graz hat einen Schritt gemacht in diesen letzten 2, 3 Wochen. Den Schritt, den leider der Anton Grammel, der ja das Aushängeschild war, nach hinten gemacht hat. Da wird die Startnummer jetzt auch wieder schlechter. Ja, aber Stockinger, Startnummer 37, gut gelöst. Und die vier, die haben jetzt die Liquimoli-Olympianorm in der Tasche für einen Riesenslalom. Und wenn sie gesund bleiben, werden das die vier sein, die wir in knapp 2 Monaten dann in Bormio sehen werden. Also ein Linus Strasser, der sowas ja dann auch mal mitgefahren ist, klar, wenn du bei Olympia bist, fährst du mit. So, na, der hat da jetzt gerade nichts zu melden, der hat in seinem Slalom genug zu tun. Aber nee, deswegen positiv geht man daraus, definitiv aus dem Riesenslalom, weil in der Teamstärke, in der Breite ist es, wenn ich jetzt hier so drauf schaue, nach der Schweiz das zweitbeste Resultat in Summe. Und das kann man aus deutscher Sicht schon so stehen lassen. Und ja, Slalom war absolut wild, gell? Linus lag ganz ordentlich im Rennen, man hat es ja gesehen, und ist ja im Slalom oft so, auch bei solchen Bedingungen vor allen Dingen. Wenn du dann da 13., 14. bist nach dem ersten Durchgang, da kann es immer noch sehr, sehr weit nach oben gehen. Das hätte ich ihm auch gewünscht und zugetraut, aber die doppelte Haarnadel da unten, das war eine ganz tricky Stelle und da hat's ihn ausgehebelt. Aber wie artistisch sich der da doch noch ins Ziel gerettet hat, um eine Zeit zu setzen, schaut sich doch mal an, findet auf Social Media. Also da sieht man, was für ein Bewegungstalent diese Jungs sind und wie der Linus das noch irgendwie gerettet hat. Unglaublich. Aber klar.
Ja.
Dadurch war die Zeit natürlich weg und durch und boah, in Summe ist es nicht wirklich gut gelaufen. Also Anton Tremmel, der hat aber auch eine furchtbare Startnummer, die natürlich aber auch nicht von ungefähr kommt, gell? Sebastian Holzmann tut sich wahnsinnig schwer noch, eingefädelt, auch ausgeschieden. Na, das war aus deutscher Sicht, war das kein schöner Slalomtag, aber mei, wie gesagt, Töpfe, die großen Töpfe, die kommen ab Januar und da muss man Linus voll drauf haben. Ja, und den Alex Wienerzer, den haben wir letzte Woche abgefeiert. Ich hatte schon gesagt, hey, die Tomatenschlacht, da ist er ganz gut rausgegangen, gell? Also
Ja.
das hat echt einen Push gegeben, hat sich da unheimlich nach vorne gearbeitet im zweiten Durchgang. Und ja, jetzt steht auch hier ein vierter Platz, es steht wieder ein sehr guter achter Platz im Riesenslalom. Der scheint in Richtung Olympia zu Hause, scheint er echt auf einem super guten Weg zu sein. Und ne, coole Geschichte, aber eine Nation, gerade im Slalom, die hat schon aufgezeigt. Aber war der erste norwegische Sieg, gell? Haben sie
Stimmt.
im Radio,
Stimmt.
dann im Teamradio auch nochmal abgefeiert. Und das auch eine verrückte Geschichte, gell? Als Timon Haugan dann an den Start gegangen ist, dann wurde auch gesagt, so, boah, der hatte sich eigentlich überlegt, fahre ich überhaupt? Der Rücken muss unheimlich schmerzen
Ja.
und man hat ihn gerade so hinbekommen und das ist halt oft im Sport auch wieder so, das sieht man immer wieder, wie viel Kopfsache hier dabei ist. Weil das sind dann auch so Tage und da kann ich jetzt auch Referenzwerte, eine Dorothea Wierer im Biathlon sagt, ah nee, ich fühle mich total beschissen und meine Rücken und ich mach's nur noch wegen Olympia. Ich bin 35, wollte eigentlich mit 25 aufhören, jetzt stehe ich alte Schachtel immer noch da, sagt sie. Und vor dem Rennen so, ah, mein Rücken und na, heute geht nix. Was passiert? Dorothea Wierer gewinnt mit 35 im Biathlon-Weltcup. Und so ein Haugan geht dann wahrscheinlich rein und sagt so, ey, okay, ich bin jetzt hier, man hat mich irgendwie hingekriegt, ich quäl mich da jetzt runter. Und wenn ich ausscheide, wenn ich 15. werde, ja, who cares? Ich weiß ja dann, woran es liegt. Und dann fährt man wahrscheinlich im Unterbewusstsein, das interpretiere ich jetzt rein, fährt man dann halt total unbeschwert und frei auf. Ein Clément Noël, der zu Hause die Welt erobern wollte, ja.
Ja.
Und dann der war wohl im Hotel und hat sich da komplett abreagieren müssen. Also der war mega enttäuscht. Da geht es dann wieder andersrum. So, der fühlt sich gut, der nimmt sich was vor, ist mega motiviert und sagt, heute ist mein Tag. Dann ist halt nicht der Tag. Und Timon Haugan sagt so, pff, mein Rücken ist eigentlich kaputt. Ich sollte hier gar nicht starten. Ich fahre jetzt mal ein paar Punkte ein für die FIS-Punkte-Ranking, damit ich meine Startposition irgendwie halten kann. Und dann steht er ganz oben und gewinnt das Rennen.
Ja,
Verrückt, verrückt.
verrücktes Rennen, wo ein Oscar Andreas Sandvik Fünfter wird, ein Hans Kral Madsen Sechster, beide mit Startnummer 40, 50. Wir haben sogar Startnummer 61 auf Platz 10. Der Matthias Itten, der Schweizer, herrlich, ja.
Ja, und
Bisschen ein verrücktes Rennen,
super
ja.
junge Burschen, gell? Sandvik und Kral Madsen. Also
Ja.
da stehen die Jahrgänge 2004 und 2003. Die Norweger sind da schon wieder saugut aufgestellt, auch was die Zukunft angeht. Und boah, Atle Lee McGrath haben wir ja auch noch. Der war richtig auf Zinne, hat seine Stöcke weggeschmissen, als er ausgeschieden ist und ist ohne ins Ziel gefahren. Der war richtig sauer. Also da ist ja, weil man ja auch hier über Olympiastartplätze dann spricht. Also, puh. Da wird er schon jetzt auch spüren, okay, da kommen jetzt auch wieder welche, die es mir nicht so leicht machen. Und ja, stell dir vor, der Braten würde noch für Norwegen fahren. Da würden einige dann blöd schauen in Richtung Olympia. Aber nee,
Ja.
Teamstärke ist bemerkenswert. Und ja, ey, der Jubelschrei von Henrik Kristoffersen. Er hallt mir noch in den Ohren, weil ja,
Ja.
er kommt schon auch rein jetzt, gell? Also
Ja.
da ist Henrik wieder voll da und mischt voll mit. Und die drei, also Haugan, Meyer, Kristoffersen, die haben schon ja, da das Feld echt für einen Slalom sehr, sehr auffällig weit distanziert. Weil der Abstand zwischen Platz 3, Kristoffersen und Wienerzer sind schon fast 8 Zehntel, also das ist viel. Und nö. Wir haben schon coolere Slaloms gesehen. fassen wir es, glaube ich, so zusammen.
Ja,
Und wir
genau.
werden noch coolere Slaloms sehen.
Voll. Tobias, ich lasse dich mit dem Jubelschrei, mit dem Christoffersen alleine. Ich muss zum Interview. Ich kann jetzt noch mit der Nicole Schmidhofer reden, tatsächlich. Die hat sich gemeldet. Ich werde mit ihr über die Linse One noch einmal reden, für den Standard, für einen Artikel. Wir haben jetzt in den nächsten 6 Tagen 8 Rennen auf dem Programm. Es ist vogelwild. Wir schauen uns die alle an und wir geben unser Bestes, dass wir uns dann noch einmal hoffentlich melden. Schauen wir mal, müssen wir noch irgendwie planen. Es ist eine intensive Zeit jetzt. Jetzt geht es voll los im Winter. Aber ja, es steht Gröden an, es steht Val d'Isère an, der Speed, und natürlich Alta Badia, aber davor auch schon in Courchevel der Slalom am Abend. Ja, wir schauen uns das natürlich alles an und werden das ganz genau beobachten. Ich sage danke vielmals an dieser Stelle fürs Zuhören an alle und wünsche euch eine schöne Woche und ich traue mich zu sagen, dass ich euch noch nicht frohe Weihnachten wünsche. Das kriegen wir noch irgendwie hin. Habt eine schöne Woche, wir hören uns. Bis bald. Servus.